Die Botschaft oder der Text, den ich auslegen möchte, ich überschreibe das mal mit dem Titel Orientierung in schwierigen Zeiten. Wir hatten vor einer Woche ein Pfadfindercamp in Dorf Poltnitz, das wird euch nichts sagen, am Runer Berg, das liegt östlich von Ludwigslust. Fantastische Gegend. Und während wir da am Feuer und am Frühstück und beim Essen immer wieder saßen, gab es auch Gespräche. Und die Jugendlichen erzählten dann, wie es ihnen geht mit der Genderideologie. Also Junge kann Mädchen sein, Mädchen Junge. Und was? Ich will das gar nicht einzeln ausführen, aber in ihren Augen war das schon ein großer Schwachsinn. Also sie haben sich den Kopf darüber geschüttelt. Und unser Enkel, der ist 13 Jahre alt, der ist auch bei den Rangern, geht natürlich auch zur Schule, er erzählt dasselbe. Das ist ein großer Wirrwarr, der da verbreitet wird, sage ich mal. Es geht mir hier gar nicht um den moralischen Zeigefinger oder um irgendjemanden schlecht, was man da so redet, Diskriminierung oder Gesetzlichkeit, aber hier wird etwas gesagt, was wohl nicht Orientierung gibt, sondern Durcheinander. Und gestern einer unserer Angel-Mitarbeiter hat mir einen Clip zugeschickt, einen Link, über eine Demonstration in Wuppertal der queeren Bewegung. Und da wurden verschiedene junge Männer und Frauen interviewt und eine junge Frau hatte so Fuchsfell um sich und sagte, ich bin seit 4 Monaten Fuchs. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Dachte erst, ist das ein Witz oder ist das, naja, mal bunt, wie beim Karneval, aber das hat sie ernst gemeint. Und sie sagt, ja, meine Freundin können doch noch nicht so akzeptieren. Ich hatte aus Spaß gesagt, auf diesem Camp, aus Spaß, ich bin ein Baumflüsterer. Ich höre, was Bäume mir sagen und neulich bin ich durch den Wald gegangen und habe eine Kastanie gesehen und die hat mir gesagt, dass sie eine Kirsche ist. Ich will damit niemand lächerlich machen, versteht mich, aber das kann ich auch behaupten. Also was ich gestern gesehen habe, habe ich gedacht, ups, wenn jemand sagt, seit 4 Monaten bin ich ein Fuchs, wo soll das noch hingehen? Und wenn ich an die Ukraine-Krise denke, wenn ich an die Ukraine-Krieg denke, es ist hochinteressant, ich meine, es ist nicht hochinteressant, es ist erschütternd, beide Seiten sagen das Gleiche. Beide Seiten, wenn ihr die Nachrichten verfolgt, werfen sich immer wieder gegenseitig das Gleiche vor. Die Ukrainer sagen, dass die Russen jetzt ein Stauwerk vermint haben. Und die Russen sagen, die Ukrainer haben das gemacht. Das ist mir immer wieder aufgefallen, beide Seiten sagen das Gleiche. Ich glaube keiner mehr, persönlich. Ja, was stimmt denn nun? Es sind auf beider Seite intelligente Leute, studierte Leute und alle sagen das Gleiche. Einer muss lügen. In unserer Bibellese lasen meine Frau und ich die Geschichte von Salomo, wo 2 Prostituierte ein Kind bekommen, die wohnen zusammen, jede bekommt ein Baby und die eine erdrückt das Baby in der Nacht, das stirbt. Und sie tauscht es dann aus mit der anderen, mit dem Baby der anderen Frau und das Ganze geht natürlich dann vor Salomo, er sollte ein Urteil sprechen und beide erzählen ihre Geschichte und beide sagen das Gleiche. Und Salomo sagt, danke, ja, es ist das lange Autofahren und so weiter, wie nicht trinken, danke. Ja.
Kannst du dabei auch viel mehr aufstellen?
Ja. Jede der beiden Frauen sagt das Gleiche. Und Salomo sagt, gebt mir das lebendige Kind, gebt mir ein Schwert, wir teilen es durch und die eine kriegt die eine und die andere kriegt die andere Hälfte. Und die Mutter des lebendigen Kindes sagt, gib's ihr. Lieber soll es leben und ich muss drauf verzichten als das. Und Salomo sagt, sie kriegt's, das die Mutter. Tatsächlich, beide Seiten sagen das Gleiche, aber einer hat gelogen. Und so ist das im Ukraine-Krieg mit Sicherheit auch. Also, aber wenn ich heute Experten höre, Politiker höre, es geht mir nicht um Schlechtmachen, aber hier höre ich kompetente Meinungen und die eine sagt, nach rechts müssen wir gehen, die andere sagt, nach links müssen wir gehen, eine andere sagt, nach hinten, nach vorne und alle klingen überzeugt. Ja, was stimmt denn nun? Orientierung in schwieriger Zeit. Anlass zu dem Thema war eigentlich ein Artikel aus der Faktum, eine christliche Zeitschrift aus der Schweiz. Und da steht unter Ausgabe 5:22, Krisenherbst, Krisenwinter oder angesichts der Krise Wutwinter. Die Demonstrationen werden immer mehr. Kürzlich bekamen wir das Schreiben eines Energieversorgers, eine 88-jährige Frau, in Deutschland zu Gesicht. Sie zahlt ab dem 1. Oktober das Fünffache ihres bisherigen Tarifs. Die neue monatliche Rate frisst 65% ihrer bescheidenen Rente. Wer soll das bezahlen? In mir stieg Fassungslosigkeit und Zorn auf gegen diejenigen, die diese Entwicklung verantworten und die Gewinner der Krise. Jetzt sagte mir jemand, in den USA ist das Gas 7 bis 9 Mal billiger als bei uns. Das heißt, bei uns ist es 7 bis 9 Mal teurer. Und dann kommen Fragen. Aber es war nicht nur Fassungslosigkeit und Zorn, die aufstieg, sondern beim Beobachten all dieser Dinge stand mir wieder ein Text vor Augen, der mir schon öfters innerlich dann vor Augen stand, wenn ich solche Dinge sah, und den will ich mal lesen. Aus 1. Mose 47, Vers 13 bis 26. 1. Mose 47, 13 bis 26. Es war aber kein Brot im ganzen Land, Ägypten war das, denn die Hungersnot war sehr schwer, so dass Ägypten und Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das sie kauften, und er tat alles Geld in das Haus des Pharaos. Als es nun an Geld gebrach im Land Ägypten und in Kanaan, kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen, schaffe uns Brot, warum lässt du uns vor dir sterben, nun wir ohne Geld sind? Josef sprach, schafft euer Vieh her, so will ich euch Brot als Entgelt für das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid. Da brachten sie Josef ihr Vieh, und er gab ihnen Brot als Entgelt für ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. So ernährte er sie mit Brot das Jahr hindurch für all ihr Vieh. Als das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm, wir wollen unserem Herrn nicht verbergen, dass nicht allein das Geld, sondern auch alles Vieh dahin ist an unseren Herrn, und es ist nichts mehr übrig vor unserem Herrn als nur unsere Leiber und unser Feld. Warum lässt du uns vor dir sterben und unser Feld? Kaufe uns und unser Land für Brot, dass wir und unser Land Leibeigene seien dem Pharao. Gib uns Korn zur Saat, dass wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst werden. Lieber Sklaven als Tod. Das war der Wunsch des Volkes. So kaufte Josef dem Pharao das ganze Ägypten. Denn die Ägypter verkauften einen jeder seinen Acker, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so wurde das Land dem Pharao zu eigen. Und er machte das Volk leibeigen von einem Ende Ägyptens bis zum anderen. Ausgenommen das Feld des Priesters. Das kaufte er nicht. Denn es war vom Pharao für die Priester verordnet, dass sie sich nähren sollten von dem Landanteil, den er ihnen gegeben hatte. Darum durften sie ihr Feld nicht verkaufen. Da sprach Josef zu dem Volk, siehe, ich habe heute euch und euer Feld für den Pharao gekauft. Siehe, da habt ihr Korn zur Saat. Und nun besät das Feld. Und von dem Getreide sollt ihr den fünften dem Pharao geben. 4 Teile sollen euer sein, das Feld zu besäen und zu eurer Speise und für euer Haus und für eure Kinder. Sie sprachen, du hast uns beim Leben erhalten. Lass uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn. Dann wollen wir dem Pharao Leibeigene sein. So macht es Josef zum Gesetz bis auf diesen Tag, den fünften vom Feld der Ägypter dem Pharao zu geben. Ausgenommen blieb das Feld der Priester, das wurde nicht dem Pharao zu eigen. Dieser Text stand mir vor Augen. Dieser Text hat so einen Punkt, der herausfordernd ist. Das ganze Volk macht sich zum Sklavenvolk. Und Josef, der Mann des Glaubens, ist maßgeblich daran beteiligt. Er war zweitgrößter Mann im Staat. Er war ein Mann Gottes. Und er hat diese Entwicklung ja mitgetragen. Ich will das nun gar nicht bewerten, aber ich habe mir gedacht, wenn das heute einer machen würde, in Deutschland, wenn die Krise so wird, dass letztlich das ganze Volk sich an die Reichen verkaufen würde, die alles haben, die ja bezahlen können, und das wäre noch ein Christ, dann wäre es im Glauben doch ganz vorbei, oder? Dann wäre doch Schluss. Das müssen wir einfach mal stehen lassen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, denn ich will genau diesen Josef als Beispiel nehmen, als ein Mann, der Orientierung hatte in schwieriger Zeit. Der Josef war ja kein Halsabschneider. Es war ja auch nicht ein Reicher, der in Saus und Braus gelebt hat und dem alles andere egal war. Er war Politiker, hat eine solide Arbeit gemacht, hat in soliden Verhältnissen gelebt, hatte Frau und Kinder, hat sich um seine Familie gekümmert, die nach Ägypten kam, aber lassen wir das einfach mal stehen. Aber diese Geschichte steht mir immer wieder vor Augen, weil ich empfinde, diese Geschichte hat auch etwas mit uns zu tun. Die Krise, die damals Ägypten erlebte, hat Gott vorausgesagt. Im Traum an den Pharao. Er hat dem Pharao einen Traum gegeben. Nur der Pharao konnte den nicht verstehen, hat Josef geholt aus dem Gefängnis. Und Josef hat es ihm erklärt, hat gesagt, Gott kann helfen. Und dann sagte ihm ja auch die Worte, Gott zeigt dem Pharao, was er tun will. Das heißt, Gott selbst hat diese Krise zugelassen, um dem Pharao und dem Volk und Jakob und seiner Familie etwas zu zeigen, was er tun will. Gott ist der Handelnde in der Geschichte. Und wie er es damals war, ist es auch heute. Der Mensch meint, die Geschichte zu regieren. Heute ist ja das Klima. Das muss gerettet werden. Was ist mit den 850 Millionen Hungernden, die nicht wissen, was sie heute Abend essen? Wir haben satt, oder? Mittag, Kaffee, Abendbrot, kein Thema. Aber Gott ist der Herr der Geschichte und so wie damals redet auch Gott durch die Geschichte. 70 fette Jahre haben wir in Europa gehabt. Seit mehr als 2 Jahren leben wir im Krisenmodus. Und als wenn Corona nicht genug ist, auch noch der Krieg. Und. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns die guten Jahre geschenkt hat. Es ist hochinteressant. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben Tausende und Zehntausende Kirchen besucht und haben gebetet und Gott um Vergebung gebeten. Auch für das, was im Dritten Reich passiert ist. Und das war ernst. Vielleicht nicht das ganze Volk. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass Gott dieses Gebet erhört hat und gesagt hat, Deutschland, ich vergebe dir, ich gebe dir eine neue Chance. Und wir erinnern uns doch, ist das 5 oder 7 Jahre her, da war irgendeine Krise, da war sogar Angela Merkel gefragt, als die Frau in der Welt, die die Krise lösen sollte. Auf einmal war Deutschland wieder gefragt. Deutschland und Europa ist erhöht worden auf eine politische Höhe, die ohnegleichen ist. Ist heute nicht mehr so. Gott hat uns das geschenkt. Die guten Jahre und genauso in dem, was jetzt geschieht, sehe ich seine Hand. Und ich glaube, dass Gott durch diese Ereignisse, die jetzt geschehen, zur Welt reden möchte. Und er möchte uns Orientierung geben, uns helfen, dass wir in dem Wirrwarr nicht untergehen, sondern wissen, was los ist und unseren Nachbarn, Mitmenschen Antworten geben können. Ich habe immer wieder mal Gespräche, da geht es ja oft um Ukraine-Krieg, und dann versuche ich das immer wieder einzubauen. Jesus kommt bald. Das ist die Botschaft. Krieg und Kriegsgeschrei, Jesus kommt bald. Oder auch die Gender-Geschichte. Ich hatte erzählt von unserem Enkel, von den Jugendlichen auf dem Camp. Ja, ich merke doch auch, wie innerhalb der Christenheit die gesellschaftliche Denkweise hineindrückt. Und wenn ich mehr weiß, was gilt denn noch, das hier oder der Mix aus allem? Wir brauchen Orientierung. Ich komme nochmal zurück zu der Geschichte mit Josef. Ägypten und Kanaan haben eine gewaltige Hungersnot erlebt. Und eben was dann zu lesen ist, ist ja ein erstaunlicher Vorgang. Das ganze Volk verkauft sich an den Pharao bis hin zum eigenen Leben. In Krisen werden Reiche reicher und Arme ärmer. Das bestätigt sich mal wieder. Das war damals so und das ist auch heute so. Im ersten Jahr das Geld und das Vieh verkauft, im zweiten Jahr Besitz und Leben. Kaufe uns und unser Land für Brot, dass wir und unser Land leibeigen seien dem Pharao. Gib uns Korn zur Saat, dass wir leben und nicht sterben und das Feld nicht wüst liegen. Das ganze Volk macht sich zu Sklaven. Und zwar nicht gezwungen, sondern freiwillig. Hätte der Pharao 10 Jahre vorher den Plan gemacht, ach, wäre doch cool, ich kaufe die alle. Ich will das Volk haben, ich will ein bisschen größer sein, Despot. Hätte es Aufstände gegeben. Die Hungersnot hat es gemacht, hat es gerichtet. Was hat Corona nicht alles gerichtet, was vorher unmöglich war? Es ist doch so. Was bedeutet die Geschichte für uns? Gerade die Geschichte von Josef, wenn ich wieder an dieses mit dem Gas denke, 65% der Rente für Gas ausgeben müssen, die 88-jährige Rentnerin, dann habe ich gedacht, sollen wir auch der gereizten Stimmung nachgeben? Ein Mitarbeiter von unseren Ranger sagt, vor ein paar Wochen waren in Ludwigs 20 Demonstranten bei der Montagsdemonstration, dann waren es 70, dann 120, dann 400. Ich weiß nicht, wo es hingeht, es werden immer mehr. Und das ist ja auch in den Nachrichten zu sehen. Sollen wir uns auch von dieser Stimmung packen lassen, uns aufregen? Ich reg mich genug auf. Wenn ich dies und jenes höre, dann kommt der Kessel hoch. Und man könnte zornig werden. Aber diese Geschichte macht mich immer wieder still und hilft mir, nüchterner zu bleiben und Gott hinter der ganzen Sache zu sehen und nicht nur vordergründig zu reagieren, was man ja gerne möchte. Und zu erkennen, das, was heute geschieht, das hat Jesus vorausgesagt. Genau so wird's kommen. Wenn ich die Geschichte lese, erkenne ich Parallelen zu unserer Zeit. Gestern sagte Olaf Scholz, wir können auf große Hungersnot zugehen, wenn das weiter mit der Ukraine nicht klappt, mit den Getreidetransporten. Große Hungersnot. Die Zahl der Hungernden ist von 700 Millionen auf 850 gestiegen, sagt die Weltorganisation so und so. Es werden immer mehr. Hungersnöte hat Jesus vorausgesagt. Kriege und Kriegsgeschrei sind alles Zeichen seines Kommens. Es gibt andere Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in China gibt es ein Sozialpunktesystem. Schon von gehört? Man kriegt einen gewissen Bonus im Staat von, weiß ich, 500 Punkten oder 100 Punkten und so und so. Und wenn man sich gut verhält, wenn man sich gut verhält, die Eltern entsprechend genug besucht, mit dem Hund spazieren geht, schön leise auftritt, keine politische Meinung möglichst äußert, die gegen die Staatsnorm ist und so weiter, dann kriegt man Pluspunkte. Man bleibt man kann verkaufen, man kann reisen, man hat ein Konto und so weiter, es läuft alles gut. Aber wenn du dich nicht gut benimmst und nicht das tust, was Vater Staat sagt, vor allem der Chef, der Führer, dann kriegst du Punkteabzug. Bis dahin, dass dir das Konto gesperrt wird und du nicht mehr reisen kannst. Das hat in China schon ziemlich viel Ausmaß erreicht. Dort gibt es 600 oder 700 Millionen Kameras inzwischen, die alles kontrollieren. Mit Gesichtskennung. Big Brother is watching you, wenn euch das was sagt. Die Iraner bauen dasselbe auf. Dort gibt es so viele Unruhen durch Not. Ich kenne einige Iraner in Wittenberge, wo ich 10 Jahre Pastor war, haben wir einen iranischen Hauskreis gehabt und die haben erzählt. Und die Iraner müssen ja auch irgendwie die Regierung das in den Griff kriegen, diese ganzen Demonstrationen und die ganze Not. Die Preise sind so gestiegen, dass Menschen nicht mehr kaufen können. Und sie führen jetzt so eine Karte ein. Und wenn du diese Karte hast, das ist dann auch mit Kennung und Registrierung, dann kriegst du günstig Lebensmittel. Und wenn du die nicht hast, kriegst du es eben nicht. Und diese Karte befähigt auch die Regierung, die Leute zu steuern, ähnlich wie in China. Das System in Iran wird aufgebaut mit chinesischer Hilfe. Hochinteressant. Oder wenn ich andere Dinge sehe in unserer Gesellschaft, Freiheiten, die wir gehabt haben, da kam der Terrorismus, da kam Corona und der Ukraine-Krieg, auf einmal werden Dinge aufgegeben und ich höre es läuten, wie das Volk damals beim Pharao, kauf uns. Auf einmal ist man einverstanden mit der ganzen Kontrolle und was dann noch so alles kommt. Und wenn ich an diese Geschichte denke, das letzte in Offenbarung 13, Vers 15, da steht über das Tier, also über die Weltregierung mit einem Weltherrscher, das ist das Ende der antichristlichen Entwicklung, da steht, und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an die Stirn, und dass niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Das ist der Endpunkt der antigöttlichen Entwicklung auf dieser Erde, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und wir können heute verfolgen, wie es dahin geht. Irgendwo dazwischen stehen wir. Zwischen der Zeit, als der Text gegeben wurde, und dem, was ich hier eben vorgelesen habe. Der Ruf nach einer weltweiten Regierung wird immer lauter. Ein amerikanischer Politiker sagte vor 10 oder 20 Jahren, gebt uns einen Mann, der die Welt retten kann, der die Welt regieren kann, ob gut oder böse, ist egal. Orientierung. Ja, wie ist das, wenn auf einmal dein Leben davon abhängt, ob du dich richtig verhältst, wenn du nur noch kaufen oder verkaufen kannst, wenn du entsprechend das machst, was der Staat sagt, ist man dann, es gibt ja einen Punkt, bis dahin kann man ja auch mitmachen. Aber wenn das dann in die Anbetung geht, in die Höhe, in Nordkorea werden Christen vor die Statue des Führers geführt, Christen und Nichtchristen, ganze Gruppen aus Firmen, und müssen sich verneigen. Und wer es nicht tut, geht ins Arbeitslager. Ich bin so dankbar, dass wir das nicht müssen hier. Wäre ich bereit? Wäre ich bereit, mich nicht zu verneigen, wie die drei Männer aus dem Feuerofen in Daniel, wenn ich wüsste, dass nicht nur meiner Familie, ich habe 5 Kinder, 4 Enkelkinder, dass wir alle ins Arbeitslager gingen, was für ein Preis. Aber zurück jetzt zu Josef. Josef, ein Mann mit Orientierung. Was hat Josef in dieser Zeit damals in all den Höhen und Tiefen gehalten? Was hat ihn zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen, auch in den schwierigen Umständen und in den Zukunftsvoraussagen, die er ja auch hatte? Gott hat gesagt, 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. Das hat Josef ja auch gehört. Hat Josef sein Schäfchen ins Trockene gebracht? Er war ja ein reicher Mann, der Minister, der zweitgrößte Mann im Staat, hat gesagt, doch, da komme ich durch. Was die anderen machen, ist ja ihre Sache. Jeder muss das selber machen. Nein, was mich an Josef beeindruckt, war sein fester und persönlicher Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es war sein Glaube an Gott. Was uns in dieser Zeit heute hält, es ist unser Glaube an Jesus Christus. Es ist Jesus Christus selbst. Er wird kommen. Der Endpunkt der Entwicklung ist nicht die Offenbarung, was ich da gerade vorgelesen habe, sondern das Ziel ist, er kommt. Jesus kommt. Nicht die nächste Bundestagswahl, die kommt auch. Und hoffentlich bald Kriegsende, wir wissen es nicht. Vielleicht. Wenn ich die Bibel lese, dann weiß ich, es wird eher schwieriger. Unsere Vicky, unsere mittlere Tochter sagt, die kleine Lucy ist 1,5 Jahre alt, ich überlege mir jetzt schon, wie ich unsere kleine Tochter vorbereiten kann auf die Entwicklung, die ich sehe. Und das sagt sie mit 35 Jahren. Das heißt, sie will sich vorbereiten. Und es ist der Glaube an Gott, der den Jakob hielt. Das hat ihn beschäftigt. Der war Minister. An zweithöchster Stelle, der hatte Reichtum. Aber was in seinem Herzen brannte, was in seinem Herzen lebte, war der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. An der Glaube an den Gott seines Uropas, Opas und Vaters. Von denen hat er die Geschichten gehört. Und für uns ist es der Glaube an Jesus Christus. Warum predige ich? Warum mache ich noch Ranger? Ich könnte den ganzen Tag hier auch mich mit meinem Garten beschäftigen. Oder der neuen Gartenhütte, die wir gebaut haben. Da muss noch manches gemacht werden. Warum Rangerarbeit? Weil ich überzeugt bin, dass Jesus das Leben ist. Weil ich diese Verwirrung heute sehe. Und ich sagte gestern noch am Telefon zu einem unserer Ranger-Mitarbeiter, schau, was in Wuppertal passiert ist. Ich stehe hier nicht mit moralischen Zeigefinger, bitte zu verstehen. Aber ich sage, ey, umso wichtiger ist doch, dass wir Rangerarbeit machen, Arbeit für Kinder und Jugendliche und ihnen Orientierung geben in dieser Zeit des Wirrwarrs. Es ist der Glaube an Gott, der Josef Orientierung gab, Durchblick. Das bestimmte sein Handeln. Diese Geschichte der Bibel, die Gott uns hier aufschreiben ließ, sie soll eins deutlich machen, so wie diese Männer und Frauen mit mir unterwegs waren und ich mit ihnen, will ich mit dir sein in dieser Zeit. Ich bin mit dir unterwegs. Ich weiß nicht, wie dein Leben abläuft. Der graue Alltag ist grau genug, oder? Ist nicht so prickelnd, oder? Ist von Montag bis Samstag prickelnd. Manchmal. Manchmal auch nicht. Oft nicht. Das ist ziemlich grau. Manchmal. Aber hinter unserem Leben steht doch der Gott, der sagt, ich bin der Herr der Geschichte und ich bin auch der Herr deines Lebens. Und ich habe einen Plan für dein Leben. Und dein Plan besteht nicht nur aus den Terminen, die du von Montag bis Samstag abarbeiten musst oder vielleicht auch am Sonntag, sondern es sind meine Gedanken, die hinter dir stehen. Und ich bin dein Licht und ich gebe dir Orientierung. Und ich will dich gebrauchen in dieser Welt, um anderen Menschen Orientierung und Licht zu geben. Ist nicht so leicht. Aber das sagt Gott. Am Freitag war ich beim Auto, unserem Autohändler, und ich wohne ja in Celle, aber ich gehe immer noch zum Autohändler nach Klenze. Das ist ein netter Chef. Mit dem kann man sich auch unterhalten. Und wir haben uns lange unterhalten, auch über den Ukraine-Krieg. Und dann habe ich das immer wieder versucht einzubauen. Herr Franzen, wissen Sie, all das, was heute geschieht, ist auch, Gott klopft an und Gott ruft uns doch nach ihm zu fragen, nach Jesus zu fragen. Ja, man merkt dann, wie offen Menschen sind. Man fängt dann auch nicht an, 20 Minuten zu predigen im Laden. Das muss nicht sein. Das wäre unhöflich. Aber immer wieder gucken, wo ist so eine Möglichkeit in einem Gespräch, ob das an der Tankstelle oder sonst wo ist, wo ich das einbauen kann. Und auf den hinweisen, der kommt. Josef hatte Orientierung und war gehalten durch seine Beziehung zu Gott. Das ist unser Halt. Das ist unser Halt, Jesus selbst. Das Zweite, Josef hatte Orientierung in schwierigen Zeiten durch das Vertrauen in das Wort Gottes und das Festhalten daran. Gott hatte Josef einen Traum gegeben, dass eines Tages seine Familie sich vor ihm verbeugen wird und dass er eines Tages in eine hohe Position kommt. Ihr kennt die Geschichte. Als Jugendlicher hat er die bekommen und hat die natürlich brühwarm seinen Brüdern erzählt und seinen Eltern. Und die haben so einen Hals gekriegt. Du, was willst denn du? Und irgendwie, der Josef muss ja sein Leben Gott anvertraut haben durch die Geschichten von Vater, Opa und Uropa, hat er ja alle gehört. Und er muss gespürt haben in diesem Traum, das habe ich mir nicht überlegt, ob er das realisieren konnte. Und was passiert? Mit 17 Jahren wird er Sklave. Und er ist dann 13 Jahre lang Sklave und Gefangener. 13 Jahre lang. 13 Jahre grauer Alltag. Von wegen vor dir verbeugen. Du verbeugst mal erstmal still vor anderen. Sklave, Gefangener. Der hätte doch an Gott zweifeln können, oder? Der hätte doch an Gott zweifeln können. Ja, was ist denn das? Was ist denn mit den tollen Visionen? Guck doch die Realität an heute. Sieh doch, wie das alles grau aussieht. Ich bin davon überzeugt. Ich habe mir manchmal so vorgestellt, wie der Josef im Gefängnis lag auf seiner Pritsche und vielleicht manchmal nachts mit Gott geredet hat. Gott, du hast doch vor 10, 11, 12 Jahren, das war doch von dir. Ich habe an dich geglaubt. Was ist da los? Jetzt bin ich im Gefängnis schon 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre. Was ist das? Und vielleicht war da die Nähe Gottes zu spüren für ihn. Und vielleicht hört, das weiß ich ja nicht, vielleicht hörte er Josef, vertrau. Vertrau. Wie oft erlebe ich in grauen Situationen, dass wenn Gott sagt, Andreas, vertrau mir doch. Wo es mir nicht zum Vertrauen, wo alles anders aussieht. Ich denke, das hat ihn gehalten. Der Josef hatte ja noch keine Bibel in dem Sinne. Aber das Wort Gottes hatte er. Ich sage noch mal was anderes. So wie Gott einen Traum hatte für Josef, so hat er auch einen für uns. Für jeden von uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dein Leben als traumhaft empfindest oder was du alles machst. Ob ihr euch als Gemeinde traumhaft empfindet. Zumindest ist Jesus sich nicht zu schade, hier gegenwärtig zu sein. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Und da ist doch immer noch was drin, oder? Vor 10 Jahren war ich Jugendpastor und wir haben eine Freizeit im Harz gemacht. Kloster Zellerfeld da oben, der Flambacher Mühle. Und ich habe gedacht, bin ja auch ein bisschen älter schon. Also vor 10 Jahren war ich ein bisschen jünger, aber auch älter. Und habe ich gedacht, ach, ich fahre da mal mit dem Fahrrad hoch. Ich bin dann mit der Bahn nach Goslar gefahren, von Klenze damals aus. Die Jugendgruppe kam von Linda bei Kloppenburg und dann bin ich da hochgefahren von Goslar bis zur Flambacher Mühle. das ging gut. Da geht noch was. Da geht noch was. Auch für Gemeinde. Er ist doch der Herr. Er hat doch einen Weg. Ich muss oft denken an die Geschichte von Abraham. Gott sagt zu Abraham, ich will dich zum großen Volk machen, vermehren. Der hatte keinen Sohn. Mann, Frau, fertig, Schluss. Die saßen immer zu zweit, Jahrzehnt um Jahrzehnt, nichts. Aber dann sagte Gott ja auch zu ihm, geh aus dem Land, geh aus deinem gewohnten Umfeld, geh aus deiner gewohnten Ordnung, mach einen neuen Schritt. In den letzten Tagen, Woche, zwei Wochen habe ich so an diesen Text gedacht. Ist das nicht auch eine Aufforderung an uns? Unser Gewohntes zu verlassen und einen neuen Schritt zu machen? Das ist keine Aufforderung, irgendwas Verrücktes jetzt zu machen, bloß weil wir was Neues machen müssen. Aber zu sagen, Herr, wo ist der Schritt für uns? Es geht. Gott hat auch einen Traum für uns. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Kleinste im Himmelreich, sagt Jesus, ist größer als der größte Mensch hier. Denn der größte Mensch hier auf der Erde war Johannes der Täufer für Jesus, kein anderer. Und er sagt, der Kleinste im Himmelreich ist größer als der größte Mensch hier auf der Erde. Das geht mir nicht in den Kopf. Welche Ehre und welche Größe Gott uns geben möchte. Hier sind wir so, klein mit Hut. Nicht besonders auffällig. Aber das sagt Gott. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht für uns ein Traum? Und wir liegen da auf unserer Pritsche unseres Alltags. Aber Gott sagt, so ist es. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18 und 19, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung wartet darauf, dass Jesus kommt und die Gemeinde mit ihm regiert, offenbar wird. Die Schöpfung schreit. Wir hören es noch nicht, aber wir sehen's. Das ist kein billiges Vertrösten, sondern gibt Mut und Hoffnung in schwierigen Zeiten, Orientierung. Josefs Vertrauen und Festhalten am Wort Gottes sehen wir in der Situation, wo Potiphars Frau ihn verführen wollte. Und er sagt, wie kann ich das tun? Wie kann ich so ein Unrecht gegen Gott tun? Der hatte noch keine 10 Gebote, die gab es ja noch nicht. Und auch sonst gab es kein Gesetz. Aber er wusste genau, was Sache ist. Er wusste, wie Gott denkt und empfindet, weil er lebte mit Gott. Er hielt sich an das Wort Gottes. Bevor Josef starb, hatte sich das Versprechen geben lassen von seinen Leuten, wenn Gott euch mal aus diesem Land führen wird, dann nehmt meine Knochen mit und begrabt sie in Kanaan. Bei meinen Vätern, da will ich begraben werden. Josef glaubte an die Auferstehung. Er lebte mit Hoffnung. Er hatte Orientierung. Ich will nicht hier in Ägypten bleiben. Dort, da will ich begraben werden. Das, was er glaubte, war das, was sein Uropa Abraham gesagt bekam in einer Begegnung mit Gott. Dein Volk, das aus dir kommen wird, wird einmal einem anderen Volk dienen und nach 4 Generationen werden sie zurückgebracht. Das glaubte Josef und verstand auch seine eigene Geschichte. Verstehen wir auch unsere Geschichte heute in unserer Zeit? Jesus kommt. Die Worte unserer Politik, Wirtschaft und Kultur und im zwischenmenschlichen Bereich geben keinen Halt. Es gibt keine wirkliche Orientierung. Wirkliche Orientierung gibt uns Gottes Wort, die Bibel. Persönlich für unser Leben und auch zu verstehen unsere Zeit. Es ist unsere Beziehung zu Jesus. Das ist unsere Stärke, das Feuer. Wir haben es doch gesungen im Lied. Da brennt's, oder? Es ist das Wort Gottes. Und das Dritte, was Josef in dieser Orientierung, die er lebte, was Josef gegeben wurde, gegeben war, er war ein Zeuge Gottes seiner Zeit. Wir sind nicht alles Evangelisten, aber wir sind alles Zeugen. Warum sind wir hier? Es wäre doch schon viel schöner am Himmel, oder? Wäre doch nicht schlecht. Einmal schnipp und dann da. Es gibt genügend Berichte, wo man sagen könnte, ja, wäre ganz gut. Aber ich lebe immer noch ganz gerne. Josef war ein Zeuge Gottes. Kein Evangelist. Der war Minister. Höchster Verwaltungsbeamter. Aber in dem, wie er lebte, war er Zeuge. Er war immer wieder gefragt. Wir lesen in 1. Mose 39, 3, als Sklave. Sein Herr Potiphar sah, dass der Herr Gott mit ihm war. Potiphar wusste, dessen Mann, der lebt mit Gott. Der hat gar nicht gepredigt, denke ich mir. Aber so wie der gewesen ist, hat Potiphar erkannt und hat gesagt, dem gebe ich alles. Im Gefängnis war genau dieselbe Geschichte. Es war zu spüren, dieser Gefangene Josef war anders. Und dann, als der Pharao den Traum hatte, 1. Mose 41, 38 und 39, der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie können wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Der Pharao hat ja seine eigenen Götter. Aber er hat gemerkt, der Gott Josefs ist doch ein bisschen stärker. Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Der Pharao erkannte Gott im Leben von Josef. Manchmal ist es ja auch unter uns Christen so, ich kenne das auch, die einen beschäftigen sich gar nicht mit Endzeit und mit der Frage, wann Jesus kommt, und die anderen nur damit. Und man will ständig wissen, an welcher Stelle wir nun stehen. Ich habe gedacht, wir sind nicht berufen, ständig den prophetischen Puls zu prüfen, wo wir nun stehen, sondern wir sind in erster Linie Zeugen für Jesus. Wir sind Mitte August nach Litauen gefahren, mit der Fähre von Kiel nach Klaipeda immer. Meine Frau kommt ja von Litauen. Und während wir da auf der Fähre saßen, gingen mir alle diese Dinge so durch den Kopf, mit dem Krieg und russische Kampfflugzeuge fliegen über der Ostsee ohne Kennung und ach, was da alles so läuft. Suwalki-Korridor, ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Da war ja die Angst, dass die Russen und die Weißrussen durch Litauen mit Gewalt sich einen Weg freischaffen ins Kaliningrad-Gebiet, während wir da auf der Ostseefähre saßen. Aber dann habe ich mir gedacht, während mir alles das so durch den Kopf ging, eigentlich, du bist Zeuge Jesu. Und mir war so klar, all die Leute auf der Fähre, und all die Russen und die Litauer und die Weißrussen und die Ukrainer und die Deutschen und so weiter, eins werden sie alle eines Tages vor Jesus stehen. Und eigentlich wichtig ist, Zeuge sein. Ich rede gerne politisch, ich rede gerne über politische Dinge, aber ich muss mich immer wieder bremsen. Ich bin in erster Linie Zeuge für Jesus und nicht Zeuge für irgendeine Partei oder eine politische Meinung, was ich ja zu gerne, ich habe ja auch eine Meinung. Und das war ganz gut. Und dann hatte ich doch wirklich gute Gespräche, bis sogar zu dem Punkt, dass ich Menschen sagen könnte, wissen Sie, ich glaube, dass es eine Auferstehung gibt. Ich glaube, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt und dass wir uns für Jesus entscheiden müssen und so weiter. Leute waren schon erstaunt, aber dafür sind wir Zeugen. Ein junger Pastor, der mit der Titanic unterging, sagt es die Geschichte, er schwamm im Wasser von einem Ertrinkenden zum anderen. Und hat gesagt, hast du dich Jesus anvertraut? Er kam manchmal zu Leuten zweimal, hast du dich Jesus anvertraut, bevor er selbst ertrank. Auch da war er noch Zeuge. Noch einmal, wir sind nicht alle Evangelisten, aber wir sind dazu berufen, Zeuge zu sein. Ich fasse es zusammen, Orientierung in schwieriger Zeit. Unser Halt ist nicht die gesicherte Rente, oder die nächsten Gaspreise. Gott hat gesagt, der Herr hat gesagt, Trachtet zum Ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ich will euch alles geben. Wir haben heute genug zu essen und werden es auch nächstes Jahr haben. Das soll nicht unsere Sorge sein. Unsere Orientierung und Halt, das ist unsere Beziehung zu Jesus selbst. Wir müssen nicht alles verstehen, aber wenn wir immer wieder hören dürfen, dass Jesus sagt, vertrau mir, ist gut. Unsere Orientierung ist das Wort Gottes. Da lassen wir uns nicht von abbringen. Mag die Welt denken, was sie will. Wir sind nicht die, die mit moralischen Zeigefinger dastehen. Aber wenn es drauf ankommt, sage ich schon, wie das ist, was die Bibel sagt. Das kann herausfordernd sein, aber ich glaube daran. Weil ich glaube, dass das unser Halt ist, das Wort Gottes. Das, was Jesus gesagt hat. Und das Dritte, das uns immer wieder neu bewusst sein muss, auch mir. Ich bin und du bist in erster Linie Zeuge Jesu in dieser Welt. Jetzt noch, bis er kommt. Jesus sagt, es ist Tag, an dem wir handeln müssen. Es kommt die Zeit, wo wir nicht mehr handeln können. Unser Regionalleiter in Mecklenburg-Vorpommern bei den Rangern sagte am Anfang der Corona-Krise, das stand ihm so vor Augen, jetzt ist die Zeit, wo wir noch handeln können. Deswegen geben wir das Evangelium auch weiter, suchen wir Menschen zu gewinnen. Überall da, wo es möglich ist. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du in unsere Welt gekommen bist. Du bist das Licht der Welt. Und du bist auch das Licht unseres Lebens. Im Grunde bist du das Licht jedes einzelnen Menschen. Und wenn es dunkel ist, dann machst du hell. Du bist uns nahe. Du stehst an unserer Seite. Du schämst dich unser nicht. Du liebst uns. Du hast alles gegeben. Dein Leben am Kreuz. Du gehst treu mit uns durchs Leben. Richtest uns auf. Gibst uns Hoffnung und Stärke. Und Jesus, wir wissen, du wirst wiederkommen. Nicht irgendeine politische Partei wird den Sieg haben. Du wirst ihn haben, auch wenn die Entwicklung schwierig ist und schwieriger wird. Du erinnerst uns daran. Du bist da. Du hast uns dein Wort gegeben. Und du hast gesagt, wenn er an mir und an meinem Wort bleibt, dann seid ihr in Wahrheit meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen, Herr. Du machst doch unser Herz frei und gibst Orientierung. Und Jesus, du hast uns auch zu Zeugen gemacht. Wir dürfen das weitersagen, was du uns geworden bist, was wir von dir wissen und dass wir wissen, dass du kommen wirst. Gib uns Mut dazu, Kraft und offene Augen für die Gelegenheiten, die du uns gibst. Und auch für die Gemeinde hier bitte ich um deinen Segen, Herr. Du bist dir nicht zu schade, hier zu sein. Du bist hier. Gib du Kraft, Vision, Orientierung, Mut, Freude an dir, Freude aneinander und Freude für dich, Zeuge zu sein. Amen. Ja.